Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Dieses Treffen ist sehr, sehr wichtig. Da ist sich Christian Drosten sicher.
Das Treffen ist absolut notwendig dafür, dass die Weltgemeinschaft der Wissenschaftler nicht blindlings agiert, sondern eben in abgesprochener, koordinierter Art und Weise gemeinsam ein paar ganz wichtige Ziele verfolgt.
Christian Drosten ist renommierter Virologe an der Charité Berlin. Er hat unter anderem den Test für das neue Coronavirus entwickelt. Und er spricht vom ExpertInnen-Gipfel der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, zu eben diesem neuen Coronavirus. Dieser Gipfel beginnt heute. Was da passiert in den kommenden zwei Tagen, wie die Wissenschaftler weltweit zusammenarbeiten, das ist Thema bei uns im frischen Podcast vom Update, heute am Dienstag, den 11. Februar. Und gestern war der 10. Februar. Und am 10. Februar ist ein kleiner lustiger Geselle aufgetaucht, und zwar im Rhein. Ein Seehund. Wie kommt der denn dahin? Naja, für den Seehund war das relativ einfach. Der ist einfach durchgeschwommen von der Nordsee bis auf Rheinhöhe Krefeld ungefähr. Nur, warum macht der Seehund das?
Junge Seehunde, vor allem wenn sie noch nicht geschlechtsreif sind, vagabundieren viel, auch ins Süßgewässer, also in die Flüsse. Und da ist es nicht verwunderlich, dass die Tiere auch einfach mal neugierig sind und schauen, was denn so im Rhein los ist.
Das ist Sandra Honigs vom Aquazoo Düsseldorf. Die hat auch noch mehr Infos für euch zum Seehund im Rhein. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als 42.000 Menschen haben sich mittlerweile infiziert mit dem neuen Coronavirus. Mehr als 1.000 Menschen sind daran gestorben. Das sind die Zahlen von heute, aber die steigen eben jeden Tag. Und deshalb hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, Experten eingeladen zu einer Konferenz in Genf. Die beginnt heute und dauert bis morgen. Das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, was passiert auf dieser Konferenz?
Also in erster Linie soll es da um Wissenschaft und um Forschung gehen. Die Konferenz heißt auch Global Research and Innovation Forum. Also man will einmal feststellen, was weiß man bisher über das neue Coronavirus und was weiß man noch nicht? Wie genau wird es übertragen? Wie lange ist man ansteckend? Wie ansteckend ist dieses Virus? Also wie viele Menschen kann eine einzige Person anstecken? Wie kann man gerade Ärzte und Ärztinnen und Pflegepersonal ausreichend schützen vor einer Ansteckung? Also es gibt da noch viele Wissenslücken, die will man erkennen, und alle Wissenschaftler sollen auf den gleichen Stand gebracht werden.
Okay, das heißt, es kommen auch tatsächlich nur Wissenschaftler oder sind Politiker da irgendwie auch mit eingebunden?
Nö, da sind auch Politiker eingebunden. Das werden nicht nur Wissenschaftler sein, wo man sagen muss, alle kommen nicht, sondern ein Teil, die wählen sich auch einfach ein. Also die machen dann per Telefon mit bei der Konferenz oder machen online mit. Das ist zum Teil auch so, weil einige von den Wissenschaftlern wirklich vorne an der Front gerade gegen dieses Virus kämpfen und deswegen einfach keine Zeit verlieren wollen mit An- und Abreise nach Genf. Also einige kommen, einige schalten sich dazu, einige sind Wissenschaftler. Es werden aber auch Politiker da sein und es werden auch Experten für Regularien daran teilnehmen, rund um diese Themen Impfung, Behandlung und so. Und es sind auch eingeladen, ein paar große finanzielle Unterstützer von Forschung. Kostet ja alles Geld, ne?
Ja, das kostet Geld. Trotzdem noch Nachfrage an dieser Stelle. Du hast gerade erwähnt, Experten für Regularien. Was machen die genau?
Also zum Beispiel wird es ja auch darum gehen, soll man an einer Impfung arbeiten und wenn ja, wie und vor allen Dingen, wie stellt man dann am besten und schnellsten so einen Impfstoff her? Wie entwickelt man den? So ein Impfstoff, der muss ja auch getestet werden, bevor der dann an 100.000 Menschen verspritzt wird. Also man muss gucken, wirkt der wirklich? Ist der vielleicht gefährlich? Hat der gefährliche Nebenwirkungen? Das ist ein sehr aufwendiger Vorgang. Der dauert normalerweise nicht Wochen, sondern Monate, vielleicht sogar Jahre. Diese Zeit hat man hier nicht bei diesem Virus, weil das sich so wahnsinnig ausbreitet. Und deswegen muss man jetzt gucken, wie können wir diesen üblichen Prozess, bis so ein Impfstoff zugelassen ist, also auf den Markt kommt, wie können wir den schneller machen? Das sind zum Teil praktische Dinge, wie normalerweise prüft man den Impfstoff eben an vielen Menschen, an wie vielen kann man ihn jetzt so ausprobieren, dass man möglichst wenig Menschen ausprobieren muss. Dann geht es auch darum, wie kann man diese ganzen behördlichen Sachen, diese ganzen Formalitäten vereinfachen, entschlacken, damit das schneller geht. Es wird auch darum gehen, wenn so ein Impfstoff jetzt entwickelt wird, durch Zusammenarbeit von Forschern, wer hat die Rechte da dran, wie wird das verteilt, in welche Länder geht das und so weiter.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass es überhaupt so eine Impfung geben wird? Wie ist denn da der Stand?
Naja, es wird schon daran gearbeitet, aber man muss sich klar machen, so eine Impfung zu entwickeln und herzustellen, das ist keine Kleinigkeit. Also wenn man sich diese normale Grippeimpfung anguckt, die dauert ja schon fast ein halbes Jahr, die herzustellen. herstellen. Für viele Impfungen muss man ja die Viren, von denen dann Bruchteile in der Impfung verwendet werden, die werden in Hühnereiern herangezüchtet. Und zwar nicht, da kann man jetzt einfach auf dem nächsten Bauernhof sich ein paar Hühnereier holen, das sind dann spezielle. Die ganze Produktion muss extrem sauber und genau sein, Qualitätskontrollen überstehen und so. Das ist sehr aufwendig, das dauert Monate. Also kann passieren, aber wird jetzt nicht in den nächsten 2-3 Wochen passieren. Das ist aber jetzt auch nur ein Thema heute, ne? Also und auch morgen die Impfung. Es gibt ja genauso gut andere Fragen. Wie schützt man das Pflegepersonal? Mhm. Wie behandelt man die Patienten am besten? Und, und.
Wie läuft denn die Zusammenarbeit unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen überhaupt weltweit bisher? Wie funktioniert das?
Also was ich so mitkriege, sehr gut. Und ich muss jetzt mal hier auch einen deutschen Wissenschaftler loben, Dr. Christian Drosten, dieser Virenexperte der Charité in Berlin, der hat ja bei der SARS-Pandemie schon eine wichtige Rolle gespielt. Der hat jetzt diesen ersten Test für das Coronavirus entwickelt und dann sofort weltweit für alle zur Verfügung gestellt. In diesen Tagen werden hier in Berlin zehntausende Virenproben an Labore weltweit gesendet, damit die dann auch mit dem Material arbeiten können. Also da wird wirklich zusammengearbeitet. Ich hoffe mal, dass dieser Spirit für alle Wissenschaftler weltweit geht. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Das sind die Leute, die tagtäglich mit diesem Virus arbeiten und die deswegen ziemlich genau sich vorstellen können, was dann so passieren kann, wenn das eine globale Pandemie wird, ne?
Heute beginnt also die Konferenz, bei der Experten und Expertinnen die dringendsten Fragen zum neuen Coronavirus besprechen. Die aktuellen Infos dazu habt ihr bekommen von Christina Sartori.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute ein wichtiger Termin vorm UN-Sicherheitsrat. Wichtig, weil da jemand gesprochen hat, der sich mit Sicherheit ungerecht behandelt fühlt. Palästinenser-Chef Mahmoud Abbas. Es geht um den Nahostplan, den Donald Trump vor 2 Wochen vorgelegt hat und den Abbas ja bereits vor 2 Wochen mit 1000-mal Nein abgelehnt hat. Heute wollte Abbas im UN-Sicherheitsrat eigentlich eine Resolution gegen Trumps Nahostplan einreichen. Es war aber schon vorher klar, dass er das nicht schaffen würde. Was Abbas heute gesagt hat vorm UN-Sicherheitsrat, aktuelle Infos bekommt ihr jetzt im Update von Benjamin Hammer, unser Korrespondent in Tel Aviv. Benjamin, also dass das mit der Resolution nicht klappen würde, das war von vornherein klar. Was war das denn dann heute? War das eigentlich nur Symbolpolitik oder konnte Abbas mit seiner Rede doch was erreichen?
Das war schon in weiten Teilen Symbolpolitik. Dafür muss man halt wissen, bei allem Respekt für den Mann, der nun wirklich seit sehr vielen Jahren sich für seine Heimat engagiert. Mahmoud Abbas ist 84 Jahre alt, nicht mehr der Jüngste, nicht der begnadetste Redner. Und die Formeln, die in diesem UN-Sicherheitsrat abgegeben werden, sowohl von den Palästinensern als auch von Israelis, die kennen wir schon. Trotzdem hat er natürlich versucht aufzurütteln, hat immer wieder die Karte in die Luft gehalten, auch von diesem Trump-Plan, die Vorschläge, wo Israel sein soll und wo Palästina, und gesagt, das ist ein Schweizer Käse, das bringt uns nicht. Was ich schon bemerkenswert fand, war dann doch ein deutliches Bekenntnis dazu, dass Abbas den Terrorismus ablehne, dass man friedlich protestieren werde. Die Palästinenser würden sagen, klar, machen wir seit Jahren, aber da gibt es eben oft von israelischer Seite Kritik. Also Abbas hat da versucht, international jetzt gute Stimmung zu machen und zu sagen, wir werden protestieren gegen diesen Plan, aber friedlich.
Abbas hat eben gesagt, dass er auch noch an den Frieden glaubt in der Region. Wie will er das denn schaffen?
Es geht um die internationale Gemeinschaft, also genau um die Länder, die da im UN-Sicherheitsrat und darüber hinaus sitzen. Abbas hat nämlich gesagt, die USA sind für uns kein möglicher alleiniger Vermittler mehr. Dahinter steht ja, dass die Palästinenser sagen, die USA sind viel zu sehr auf Seiten der Israelis. Und wir brauchen jetzt die EU, wir brauchen jetzt Russland, wir brauchen jetzt die Vereinten Nationen. Das ist seine Hoffnung, aber du hast es in der Anmoderation gesagt, zu einer Resolution gegen diesen Trump-Plan kam es heute nicht im UN-Sicherheitsrat. Und das zeigt diese Hoffnung von Abbas, dass jetzt andere Länder einspringen und ihre Stimme ganz, ganz doll erheben und sagen, das geht so nicht. Diese Hoffnung hat sich heute nicht erfüllt. Die anderen Länder halten sich eher zurück und damit ist aktuell kein wirklich alternativer Vermittler da.
Es ist ja eigentlich auch erwartet worden, dass es in den palästinensischen Regionen gewaltsame Proteste geben wird gegen diesen Nahostplan. Dazu ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Wir haben vorhin bei uns in den Nachrichten gehört, dass es aber sehr wohl schon Proteste auch heute gegeben hat. Wie ist die Lage im Moment?
relativ entspannt dafür, dass wirklich Zehntausende Palästinenser auf die Straße gegangen sind. Ich habe ein Video im Netz gesehen, da gab es fröhliche Musik und fröhliche Demonstranten, also das, was wir alle sehen wollen, keine Gewalt. In anderen Orten des Westjordanlandes kam es zu dieser Gewalt. Grundsätzlich muss man sagen, im Moment relativ ruhig im Westjordanland, obwohl so viele Palästinenser diesen Trump-Plan ablehnen. Aber heute gab es eine neue Umfrage. 67% der Palästinenser sagen, wir haben nichts dagegen, wenn es wieder Gewalt gibt. Eine Intifada, einen Aufstand gegen den Trump-Plan, gegen Israel. Und das zeigt, das Potenzial einer gewalttätigen Eskalation, das ist definitiv da. Das müssen wir also in Beobachtung halten.
Der Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas hat heute vor dem UN-Sicherheitsrat gesprochen. Benjamin Hammer aus Tel Aviv hatte die aktuellen Infos dazu.
Deutschlandfunk Nova. Update.
15.000 Stellen, das ist eine Hausnummer. 15.000 Stellen weltweit sollen abgebaut werden, und zwar bei Daimler. Heute gab es die Pressekonferenz zur Jahresbilanz 2019 und da wurde verkündet, sehr konkret, dass der Gewinn von Daimler um fast zwei Drittel auf 2,7 Milliarden Euro eingebrochen ist. Also da war der Konzern sehr konkret. Weniger konkret war er, als es um die 15.000 Stellen ging, die gestrichen werden sollen und von denen das Handelsblatt berichtet. Konkrete Zahlen wollte Daimler heute nicht nennen. Wir gucken drauf zusammen mit Viktor Goitka vom ARD-Börsenstudio in Frankfurt. Viktor, welche Probleme hat Daimler denn eigentlich?
Daimler hat vor allem ein ganz dickes Problem. Es hat sich in den vergangenen Jahren viel zu wenig um die E-Mobilität gekümmert. Man hat das in den vergangenen Jahren immer hinten angestellt, hat immer noch gesagt, so diesen alten Werbespruch, Daimler, das ist das Beste oder nichts. Aber mal einen eigenen E-Wagen entwickeln, wie VW das gemacht hat oder auch BMW, da haben die bei Daimler ziemlich lange mit gewartet. Und man kann das auch in den Zahlen sehen. Im vergangenen Jahr hat die Marke Mercedes gerade mal 700 reine Elektroautos sind bei denen bei rumgekommen. Das ist ziemlich wenig im Vergleich zur Konkurrenz.
Wenn wir nochmal auf diesen Stellenabbau gucken, wen oder welche Standorte würde das denn eigentlich betreffen? Kann man das schon sagen?
Es lässt sich noch nicht genau sagen, denn in Sachen Sparpläne, du hast schon gesagt, hat sich der Daimler-Boss Ola Källenius heute auch nicht so richtig was entlocken lassen. Klar ist, dass man knapp 1,5 Milliarden Euro beim Personal bis 2022 sparen will. Da hat man schon früher mal gesagt, das würde, Zitat, eine niedrige fünfstellige Zahl an Stellen betreffen. Was heißt das nach Adam Riese konkret? Das hieße also mindestens 10.000 Stellen. Gestern gab es eben diese Gerüchte im Handelsblatt, es könnten auch 15.000 Stellen sein. Die sollen wohl vor allen Dingen in der Verwaltung wegfallen, weniger in der Produktion. Aber da muss man ehrlicherweise auch sagen, wenn irgendwann die Zukunft in Richtung E-Mobilität geht, man braucht für ein E-Auto deutlich weniger Mitarbeiter als für einen Verbrenner. Also auch in der Produktion wird es irgendwann anfallen.
Also Trend in der E-Mobilität verpennt, hast du eben schon gesagt. Was hat Daimler denn noch falsch gemacht?
Ja, es hängen so zwei Damoklesschwerter über Daimler, nämlich Milliardenstrafen, die auf den Konzern zukommen könnten. Dass man eben die E-Mobilität verpennt hat, hat konkrete Auswirkungen. Denn es gibt aus Brüssel Vorgaben, so eine CO2-Latte, die man eben mit dem gesamten Fuhrpark erreichen muss. Und da sagen Experten, diese Latte könnte Daimler reißen und dann könnte schnell eine dicke Strafe fällig werden. Die könnte in den Milliardenbereich gehen. Und auch in Sachen Diesel könnte bei Daimler noch was nachkommen.
Was spielt denn eigentlich noch eine Rolle vielleicht für diese Sparpläne? Mein Gedanke war so, dass die Aktionäre ja in der letzten Zeit auch eher unzufrieden gewesen sind mit dem Konzern. Spielt das auch eine Rolle?
Das spielt auch eine Rolle. Hier an der Frankfurter Börse sieht man es, wenn man sich mit den Leuten unterhält. Viele sagen, Daimler hat A, in Sachen E-Mobilität den Schuss nicht gehört, macht immer noch Formel-1-Wagen, baut eine dicke G-Klasse, die so das fahrende Anti-Greta-Symbol auf vier Rädern ist, könnte man sagen. Das schätzen Investoren inzwischen nicht mehr. Die denken sich aber auch, klar, die Kosten müssen runter. Wir haben es gesehen, der Umsatz ist gewachsen bei Daimler, der Gewinn ist aber gesunken. Also irgendwie müssen die Kosten runter. Das mag einem wenig sympathisch sein, aber Anleger sehen das eben so. Und das heißt am Ende eben auch, die machen auch Druck in Richtung Stellenstreichungen.
Daimler ist ja jetzt nicht der einzige Autokonzern, der Stellen einspart. Das betrifft auch VW, Audi, Opel, Ford, eigentlich so die ganze Reihe. Was sagst du denn, in welche Richtung geht es so im Moment für die deutsche Autoindustrie?
Die kommen immer stärker unter Druck. Auf der einen Seite müssen sie ja massiv in innovative Autos investieren. Stichwort E-Mobilität, Stichwort selbstfahrende Autos. Gleichzeitig haben sie aber eben sinkende Gewinne. Das heißt, woher sollen sie das finanzieren? Jetzt haben sie eine Idee gehabt, man kann einfach kooperieren. VW und Ford zum Beispiel kooperieren bei selbstfahrenden Autos und BMW und Daimler, die kooperieren auch, wenn es um neue Mobilität geht, zum Beispiel bei ihren Carsharing-Diensten DriveNow und Car2Go, die hat man kurzerhand mal eben zusammengelegt. Also in diese Richtung Kooperation wird es immer stärker gehen.
Viktor Goitgar vom ARD-Börsenstudio zur Jahresbilanz 2019 von Daimler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sucht euch doch einen optimistischen Partner oder eine Partnerin, damit lebt es sich nämlich gesünder. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat jetzt eine Studie gezeigt von Forschern aus den USA. Und es gibt ja einige zum Thema Optimismus, ne? Und im Endeffekt kommt dabei immer wieder raus, optimistische Menschen leben länger, verdienen mehr. Also alles sehr, sehr positiv. Naja, und der Optimismus von jemandem kann sich eben auch auf euch selbst auswirken, wenn ihr nämlich mit einem optimistischen Menschen in einer Beziehung seid. Rahel Klein aus unserem optimistischen Deutschlandfunk-Nova-Team, selbstverständlich. Wie kommt die Studie denn zu diesem Ergebnis?
Also dabei wurden knapp 4.500 Paare untersucht über einen Zeitraum von 8 Jahren. Alle Paare waren schon ein bisschen älter, also mindestens 50 Jahre alt. Und dann haben sich die Forscher eben angeschaut, wie optimistisch die Paare zu Beginn waren und dann in diesem Zeitraum immer wieder nachgemessen. Und dabei haben sie eben rausgefunden, es gibt einen Zusammenhang zwischen der eigenen Gesundheit und dem Optimismus des Partners oder der Partnerin, mit der wir alt werden.
Und wie erklären sich die Forscher diesen Zusammenhang?
Na, die sagen, dass positiv gestimmte, optimistische Menschen ein gesünderes Zuhause schaffen. Also die ermutigen einen zum Beispiel, mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren oder zum Beispiel mit dem Rauchen aufzuhören. Und da reicht es eben oft schon, wenn der Partner oder die Partnerin mit gutem Beispiel vorangeht, dann zieht der andere nämlich oft nach einigen Wochen oder Monaten auch nach, sagen die Forscher. Der Partner färbt also auf den anderen ab. Und dieser gesunde Lebensstil verringert wiederum das Risiko für Krankheiten wie zum Beispiel Alzheimer oder Demenz. Und in anderen Studien ist ja auch schon nachgewiesen worden, dass optimistische Menschen bis zu 15% länger leben und auch weniger anfällig für andere Krankheiten sind, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch Depressionen. Und eine Erklärung dafür ist eben auch, dass Optimisten vielleicht anders mit Stress umgehen und dabei auch weniger schädliche Stresshormone ausgeschüttet werden.
Langfristig gesehen ist das also ganz gut, wenn man sich mit einem Optimisten einlässt. Für alle Daterinnen und Dater unter uns, worauf sollten wir denn dann achten beim nächsten Date? Also wie erkennt man eine Optimistin oder einen Optimisten? Die haben ja kein Schild auf der Stirn.
Nein, du musst natürlich wissen, was einen gediegenen Optimisten ausmacht. Und ich habe den Psychotherapeuten Ralf Schliewenz heute dazu befragt.
Also sie sind grundsätzlich positiver eingestellt, haben mehr Spaß am Leben, setzen sich Ziele, die sie erreichen können, erreichen diese gegebenenfalls auch. Das heißt, sie erleben sich auch als wirksam, leben insgesamt gesünder.
Das ist jetzt nichts bahnbrechend Neues,
ja,
aber
auch gerade gedacht.
Man kann sich natürlich beim Date ganz konkret vornehmen, auf diese Faktoren nochmal zu achten und sich darauf zu konzentrieren. Und wenn du es wirklich wissen willst, ob dein Gegenüber, dein Date, ja, Optimist ist, dann kannst du natürlich auch die Bewerbungsgesprächskeule rausholen.
Was sind denn oder was waren denn bis jetzt vielleicht so Lebenspläne, Ziele und so weiter und so fort? Was hast du geschafft in deinem Leben? Und dann erkenne ich ja auch vielleicht an der Art und Weise, wie derjenige davon erzählt, also ob er wirklich Spaß gehabt hat, das zu erreichen oder ob das eine große Anstrengung für ihn war oder ob er das nie wieder so machen würde, obwohl er das erreicht hat. Also das könnten vielleicht so Hinweise sein.
Ist halt die Frage, ob nach so einer Frage das Date dann noch weitergeht oder ob es auch ein zweites Date geben wird. Aber grundsätzlich sind Ziele, also ob jemand Ziele hat, ein sehr guter Indikator dafür, einen Optimisten oder eine Optimistin zu erkennen.
Ich stelle mir dieses Date gerade vor und es wird immer verkrampfter.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Was stellt die mir für Fragen? Okay, kann ich denn auch lernen, optimistischer zu werden oder ist das alles genetisch bedingt?
Ja, also zum Teil ist es schon genetisch bedingt, sagen Studien. Aber man kann durchaus auch lernen, optimistischer zu sein. Also da spielen wieder Ziele eine große Rolle. Man sollte sich erreichbare Ziele stecken, realistische Erwartungen an sich selbst haben und auch wirklich in kleinen Schritten versuchen, die dann zu erreichen. Und man sollte die typischen Optimismuskiller vermeiden. Also zu perfektionistisch zu sein, sich Ziele zu setzen, an denen man eigentlich nur scheitern kann oder auch ständig sich irgendwie in Konkurrenz mit anderen zu setzen. Und positiver und gelassener sind auch Menschen, die nach innen und außen freundlich bleiben.
Was ist mit dem Selbstwertgefühl? Spielt bestimmt auch eine Rolle, oder?
Ja, und das kann man auch trainieren. Kann zum Beispiel einfach mal heute Abend, Sonja, auf einen Zettel 10 oder 20 Dinge schreiben, die du an dir magst oder die du auch schon geschafft hast. Klebst dir an einen Spiegel im Bad oder in den Flur und dann hast du schon positive Effekte, wenn du dir das durchliest. Neurowissenschaftler empfehlen auch, sich jeden Abend mal aufzuschreiben, was man tagsüber so Erfreuliches erlebt oder geschafft hat.
Das mache ich wirklich manchmal. Mit dem Zettel würde ich nicht machen, aber manchmal denke ich wirklich drüber nach, wie war denn der Tag heute, was war der schön.
Genau, so ein kleines Resümee. Und ja, dabei ist auch eins wichtig, sagt Ralf Schlewens, nämlich sich auch zu fragen, woran es denn gelegen hat, ob was geklappt hat oder nicht.
Die Orientierung wäre eher darauf ausgerichtet, wo war ich für mich selbst auch wirksam? Also wo hatte ich die Kontrolle? Also es nützt mir nichts, wenn ich am Ende des Tages sage, Mensch, heute hat alles super geklappt, aber dann zu dem Ergebnis komme, aber mit mir hatte das irgendwie auch nichts zu tun. Also es wäre schon schön, dann auch die Dinge herauszufiltern, wo ich sagen kann, ne, da klopfe ich mir auf die Schulter, da kann ich stolz auf das sein, was ich für mich heute erreicht habe.
Ich persönlich werde mir heute Abend dafür auf die Schulter klopfen, dass ich heute in der Kantine mir ein leckeres Menü zusammengestellt habe, nicht das Standardmenü genommen habe, sondern aus verschiedenen Bausteinen mir was Leckeres zusammengezimmert und auch wirklich satt geworden bin.
Kannst es auch noch auf den Zettel schreiben, neben dem Spiegel hängen, dann
ja,
siehst du es immer.
Toll.
Wie schön, wenn ihr mit einem Optimisten oder mit einer Optimistin zusammen seid, dann lebt ihr auf lange Sicht gesünder. Das zeigt eine Studie eines US-Forschers. Woran man Optimisten erkennt und wie man selbst optimistischer werden kann, das hat euch Rahel Klein erklärt. Ich klebe immer noch, Rahel, an dieser Dating-Situation. Stellt man da diese Hammer haben. Was hast du denn für Ziele im Leben? Hast du diese Ziele denn auch schon erreicht? Mega Krampf, ich wäre sofort weg, raus, aus, vorbei. Schön, danke für die netten 10 Sekunden, aber mit mir wahrscheinlich
eher nicht. Aber interessant ist es schon, ne? Mir wäre sowas zuzutrauen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Luft in den deutschen Städten ist insgesamt besser geworden. Das ist die positive Nachricht, die heute von Bundesumweltministerin Svenja Schulze und vom Umweltbundesamt gekommen ist. Anne Zuber aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Die Ministerin hat neue Messwerte vorgestellt aus dem letzten Jahr und die zeigen tatsächlich, insgesamt sind weniger Schadstoffe in der Luft, ne?
Ja, Svenja Schulze spricht von erfreulichen Ergebnissen. Es gibt natürlich ein Aber, beziehungsweise mehrere. Aber dazu kommen wir
später. Auch langweilig.
Genau.
Ne? Ja.
Erstmal die guten Nachrichten. Also wir gucken auf das Stickstoffdioxid. Da liegt der Grenzwert bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und der wurde letztes Jahr nur noch an jeder fünften Messstation überschritten. Im Jahr davor waren es doppelt so viele. Und da hat sich also deutlich was verbessert, sagt Svenja Schulze.
Umweltpolitik wirkt. Wir können endlich spüren, welche Effekte sauberere Fahrzeuge haben. Und ich glaube, wir alle beginnen zu ahnen, welche großen Vorteile die Verkehrswende uns noch bringen wird.
Schulze sagt, dass sich die Luft zum Beispiel verbessert hat durch Tempolimits, durch Dieselfahrverbote, dadurch, dass Autos technisch nachgerüstet wurden und dass mehr Elektrobusse fahren.
Aber es liegen ja immer noch Städte über dem Grenzwert.
Ja, insgesamt 19, vor allem München, Stuttgart, Kiel, Berlin und Hamburg. Da sind die Grenzen zum Teil deutlich überschritten worden. Und es sind auch noch gar nicht alle Daten aus allen Städten ausgewertet. Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, sagt, wenn alle Daten vorliegen, dann könnte es sein, dass am Ende 25 bis 30 Städte die Grenzwerte reißen. Das wären dann allerdings immer noch weniger als 2018. Da waren es nämlich 57 Städte, die über dem Grenzwert lagen.
Jetzt sind ja nicht nur diese Stickoxidwerte gemessen worden. Was ist denn mit Feinstaub? Wie sieht es da aus?
Da werden die europäischen Grenzwerte jetzt nirgendwo mehr überschritten. Also 2019 war das Jahr mit der niedrigsten Feinstaubbelastung seit Ende der 90er in Deutschland, seit das Umweltbundesamt angefangen hat, das zu messen. Aber, das sagt Präsident Dirk Messner, darauf dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern wir müssen uns stattdessen an strengere Vorgaben halten.
Die Grenzwerte, die bisher gelten im bundesdeutschen Kontext, so ist unser Vorschlag, sollten sukzessive auch im Rahmen des Green Deal auf der europäischen Ebene an die WHO-Standards angeglichen werden, weil damit die Zahl der damit verbundenen Gesundheitsgefährdungen deutlich reduziert werden könnte.
Heißt also, die Feinstaubwerte liegen zwar unter dem europäischen Grenzwert, gesundheitsschädlich können sie aber trotzdem sein. Messner sagt, jedes Jahr sterben in Deutschland etwa 45.000 Menschen an den Folgen von zu hoher Feinstaubbelastung. Da geht es dann um Atemwegserkrankungen wie Asthma oder Bronchitis, aber zum Beispiel auch um Lungenkrebs.
Was machen wir denn jetzt mit diesen Daten, die ja besser sind als die bisherigen, aber eben immer noch ausbaufähig?
Ja, wie das immer so ist, jeder macht was anderes damit. Umweltministerin und Umweltbundesamt sagen, das zeigt, wir sind mit dem, was wir machen, auf dem richtigen Weg. Den müssen wir weitergehen. Aus der Wirtschaft, vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag und auch von der FDP kommt, wenn die Daten doch so gut sind, brauchen wir ja in Zukunft keine Fahrverbote mehr. Umweltverbände warnen aber, die sagen, die Belastung ist an vielen Stellen immer noch zu hoch. Und Umweltministerin Schulze hat nochmal an Autohersteller appelliert, Hardware-Nachrüstungen für Diesel anzubieten. Umweltbundesamtpräsident Messner fordert ganz konkret, dass in Städten noch konsequenter Tempo 30 gilt, weil das erstens Sprit spart und auch den Reifenabrieb und den Schadstoffausstoß senkt. Und er sagt, eine Garantie für saubere und gesündere Städte sind letzten Endes nur weniger Autos.
Die Luftqualität in deutschen Städten wird insgesamt besser. Es reicht aber nicht überall. Die Infos dazu habt ihr bekommen im Update in Deutschlandfunk Nova von Anne Zuber aus unseren Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
270 Kilometer schwimmen. Warum sollte man das machen? Naja, fragt mal den Seehund, der jetzt im Rhein aufgetaucht ist. Der war so frei, 270 Kilometer gepaddelt, von der Nordsee durch den Rhein bis nach Krefeld. Bums. Ja nu, wenn er Zeit und Bock hat, warum nicht, ne? Oder ist das vielleicht doch eher ungewöhnlich für einen Seehund? Ich habe das mal geklärt mit Sandra Honigs, die ist stellvertretende Direktorin des Aquazoos in Düsseldorf. Frau Honigs, ist das jetzt ungewöhnlich, dass ein Tier so weit schwimmt?
So weit ist relativ. Schauen Sie sich das Meer an, wie groß das Meer ist. Und normalerweise halten sich die Tiere ja im Meer auf und das Meer ist noch viel größer als der Fluss. Also im Fluss kann er ja nur vorwärts und rückwärts schwimmen, seitwärts gibt es ja nichts. Und natürlich schwimmt er dann 300, 400 Kilometer mal, aber eigentlich schwimmt er natürlich im Meer ähnlich viel.
Also 270 Kilometer, das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber ist denn jetzt die Route vielleicht etwas ungewöhnlich? Also dass er von der Nordsee es in den Rhein bis nach Krefeld geschafft hat?
Eigentlich ist die Route auch gar nicht so ungewöhnlich. Junge Seehunde, vor allem wenn sie noch nicht geschlechtsreif sind, vagabundieren viel. Auch ins Süßgewässer, also in die Flüsse, zum Beispiel den Rhein. Es gibt auch ganz viele Seehundfunde, also dass man sie sieht im Eiselmeer zum Beispiel. Und da ist es nicht verwunderlich, dass die Tiere auch einfach mal neugierig sind und schauen, was denn so im Rhein los ist.
Was ist da eigentlich los? Welche Fische kann ich da fressen? Ja, okay, den Gedanken kann ich sogar nachvollziehen.
Ja.
Ist das denn schon mal vorgekommen?
Ja. Also zu früheren Zeiten, an die wir uns jetzt natürlich nicht mehr erinnern, aber meine Oma zum Beispiel, die erinnert sich noch dran, gab es häufiger Seehunde im Rhein. Und durch den menschlichen Einfluss auf die Flüsse natürlich, auf Begradigungen, man baut Wehre und irgendwelche anderen Dinge, die die Tiere vielleicht daran hindern, in die Flüsse zu kommen. Und dann hat natürlich der Seehund jetzt auch nicht so viel Lust, da irgendwie ein großes Hindernis zu überwinden und schwimmt wieder zurück ins Meer. Fall vom Rhein geht das natürlich, aber es wird natürlich weniger oft, dass die Tiere kommen. Der Mensch stört sie einfach. Hier sind viele Schiffe, hier sind viele Menschen am Ufer. Das ist eigentlich nicht so attraktiv für einen Seehund. Die suchen dann eigentlich schon eher die Ruhe.
Aber der Seehund an sich kommt klar im Rhein. Also der findet da genug zu fressen, der kann sich irgendwie orientieren. Das klappt alles.
Absolut. Also die Form des Wassers zum Beispiel hat keinen Einfluss auf den Seehund, ob es jetzt Meerwasser oder Süßwasser ist. Das ist nicht so relevant. Er findet auch genug Futter. Glücklicherweise haben sich die Fischbestände im Rhein ja auch optimiert und er findet sicherlich genug Futter und wenn er das nicht findet, dann schwimmt er auch wieder zurück.
Das ist schlau vom Seehund, ne?
Ja, Seehunde sind sehr schlau und sie sind auch sehr neugierig und das ist, glaube ich, auch der Grund, weswegen er einfach mal nach Düsseldorf oder Krefeld gekommen ist.
Aber warum ist er jetzt alleine unterwegs? Sind Seehunde so Einzelgänger? Ich habe auch so Bilder im Kopf so von Fernsehdokumentationen, Tierdokumentationen, wo man die gerne auch mal in so einem, heißt es Rudel, ja, in so einem Rudel sieht.
Das ist schon richtig. Zum einen, Seehunde sind eigentlich Einzelgänger. Sie treffen sich zur Paarung, mehrere Männchen buhlen um ein Weibchen und dann kann einer sich paaren mit dem Weibchen und dann trennt man sich auch schon wieder. Also sie gehen keine lebenslangen Partnerschaften ein. Auch das Jungtier ist ziemlich schnell auf sich gestellt und lernt auch zum Beispiel von der Mutter nicht, wie es Fisch fängt oder welchen Fisch. Das muss er sich alles selbst beibringen. Und man kennt natürlich, auch wenn man an der Nordsee auf den Inseln Urlaub macht, auf den Sandbänken die vielen Seehunde, die da liegen und sich abtrocknen. Aber das liegt natürlich auch daran, man sucht ja auch Gesellschaft. In der Gruppe ist man stark und man ist sicher unter sich. Und letztendlich hat auch nicht jeder Seehund seine private Sandbank.
Aber das wäre doch mal nicht richtig luxuriös.
Ja, Wellness.
Müssen die Seehunde noch dran arbeiten, genau. Aber was passiert jetzt mit dem Seehund im Rhein? Braucht der ein Navi oder findet er irgendwie wieder alleine zurück? Also genug Futter hat er ja sehr wahrscheinlich. Es bestünde jetzt aus der Perspektive zumindest kein Zwang.
Also da sind uns die Seehunde auch echt voraus. Die haben eingebautes Navi. Also die finden sich auch ohne Navigationsgerät, was wir uns so vorstellen, ganz gut zurecht. Das ist Instinkt und das ist natürlich das, was die Natur ihnen mit auf den Weg gibt. Sie können hervorragend sehen und hören und sie fühlen auch Vibrationen unter Wasser. Und dadurch können sie sich auch ganz prima zurechtfinden im Dunkeln oder auch im trüben Gewässer. Das ist überhaupt kein Problem für den Seehund. Und er wird schon wieder zurück ins Meer finden, wenn es ihm hier im Rhein stinkt.
Aber wann das sein wird, das kann man nicht sagen. Das entscheidet Nein. der Seehund alleine und irgendwann ist er vielleicht weg oder er bleibt noch ein bisschen.
Genau. Er entscheidet das für sich und man sollte auch keinen Einfluss darauf nehmen.
Sandra Honigs vom Aquat zu Düsseldorf über den Seehund, der im Moment durch den Rhein irgendwo bei Krefeld rumschwimmt. Er ist gekommen aus der Nordsee und wird wahrscheinlich auch irgendwann wieder dahin zurückschwimmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.